Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Christine Watti und
mit Christian Grasser. Hallo.
Tja, und jetzt fragen wir an diesem Samstag, was machen wir denn jetzt noch in diesem Internet? Alleine sind wir offenbar nicht. Der Geheimdienstüberwachungsskandal zieht immer weitere Kreise. Also nicht mehr mitmachen im Netz, diese Sendung dann vielleicht auch irgendwann abschaffen, alles verschlüsseln, Mitleser ignorieren oder am Ende doch den Politikern glauben, dass alles so schon in Ordnung ist? Reden wir drüber, heute hier in Breitband. Musik gibt's natürlich auch. Wir werden recycelte Klänge hören. Es wird um Download-Beschwerden gehen und um elektroakustische Sounds.
Ja, und los geht's mit den eben angesprochenen recycelten Klängen. Die kommen von Boogie Belgique aus Gent. Der belgische Produzent bedient sich an alten Swing- und Jazz-Aufnahmen und arrangiert diese mit Hip-Hop-Beats. Wir hören Morning Mist von seiner brandneuen Nightwalker LP.
Mann, was für eine Woche. Eine Art Krimi in Echtzeit spielte sich in den News-Tickern ab, in den Blogs und in den Chats. Und geradezu fasziniert konnte man beobachten, wie ein Whistleblower ein neues Zuhause sucht und dazu ein Flugzeug gestoppt, ein südamerikanischer Präsident festgehalten und ein Transitbereich in Moskau zum Journalistentreff wurde. Wo Edward Snowden, der US-amerikanische Informatiker, der die Überwachungsprogramme Prism und Tempora enttarnt hat, wo der nun inzwischen ist, keine Ahnung. Beziehungsweise, wie in den Nachrichten gehört, angeblich ist er noch in Moskau und vielleicht schon demnächst auf dem Weg nach Nicaragua.
Tja, dafür kriegen wir aber langsam eine Ahnung davon, wie weitreichend Geheimdienstüberwachung weltweit überhaupt funktioniert und wie dringlich es auch geboten ist, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, was wir online preisgeben wollen und vor allem was nicht. Darüber reden wir gleich mit Joachim Selzer. Er organisiert Krypto-Partys, auf denen man Verschlüsselung von digitaler Kommunikation lernen kann. Vorher schauen wir uns aber nochmal die harten Fakten der neuen Big Brother-Realität an. Und da geht es nicht nur ums Internet, wie Marina Schweizer berichtet.
Für die amerikanischen Bürger hilft offenbar nicht einmal Briefe schreiben gegen Big Brother. Das geht aus einem Bericht der New York Times hervor. Darin schreibt die Zeitung, dass im Briefverkehr der staatlichen Post Absender und Empfänger abfotografiert und registriert werden. Die Washington Post veröffentlicht diese Woche neue Folien aus einer NSA-Präsentation. Daraus geht hervor, dass Prism überwachte User auch in Echtzeit ausspionieren kann. Die Folien legen nahe, dass die NSA E-Mails, Telefongespräche via Internet und Chats mitschneiden und sofort verarbeiten kann. Und jetzt soll neben den USA und Großbritannien auch noch Frankreich ein riesiges Geheimdienstprogramm zur Überwachung der eigenen Bürger haben. Das berichtet die französische Zeitung Le Monde. Demnach speichert der Auslandsnachrichtendienst systematisch Verbindungsdaten zu Telefongesprächen, SMS und E-Mails, die über französische Leitungen gehen. Auch Informationen zu Twitter- und Facebook-Nachrichten würden jahrelang gespeichert und bei Bedarf ausgewertet. Solche Enthüllungen lassen die Sorgen bei den Usern anwachsen. Mit Verschlüsselungssoftware rüsten jetzt viele auf. Immerhin das Einzige, was sie selbst tun können. Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs in der ARD.
Heute hat man eigentlich nur eine Möglichkeit. Man kann, und die Technologien stehen ja zur Verfügung, man kann sich selbst schützen. Das wird ja auch getan. Ich denke, da wird auch die deutsche Industrie wahrscheinlich in den nächsten Monaten umdenken müssen. Das ist natürlich ein großer Gewinn, den haben wir übrigens auch mal erkämpft, denn früher war Verschlüsselung auch mal verboten.
Da erinnert uns also die Constanze Kurz vom CCC daran, dass die Verschlüsselung nicht mehr verboten ist. Aber wie geht das denn überhaupt? Kann man lernen? Von findigen Kollegen, Administratoren, Computerexperten oder auf Kryptopartys? Zusammenkünften von Menschen, die sich von jemandem erklären lassen, welche Verschlüsselungsmaßnahmen es so gibt und was nach Clubmate, Tanz, Musik und langer Nacht klingt, wegen der Party im Wort, ist aber mehr zu verstehen als eine Art der digitalen Weiterbildungsmaßnahme.
Ja, organisiert wird das Ganze unter anderem von Joachim Selzer. Mit ihm haben wir uns unterhalten über die Schwierigkeit aufzuklären und zwar ohne Paranoia zu verbreiten. Zuerst haben wir ihn aber mit einer Behauptung konfrontiert, schwieriges Wort, die dieser Tage auch immer wieder zu hören ist. Und zwar auf den, wenn man Leute auf Überwachungsskandale anspricht, hört man immer wieder, mir egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Was entgegnen Sie eigentlich Leuten, die Ihnen sowas sagen?
Ich habe in meinen Vorträgen immer so eine Folie, die genau für die Leute gedacht ist, die dann sagen, sie hätten nichts zu verbergen und die fängt erstmal mit ganz harmlosen Sachen an. Wo wohnen sie, wie groß sind sie, wann haben sie geheiratet? Und die werden dann halt immer intimer und irgendwann frage ich dann, woran denken sie, wenn sie onanieren? Und komischerweise sind spätestens dann die Leute ruhig. Wenn man jetzt mal von so etwas schlüpfrigeren Themen wegkommt, dann hat jeder Mensch normalerweise mindestens ein Thema, über das er nicht reden will und auch nicht reden darf. Das ist seine Kontopin. Und spätestens da haben Leute was zu verbergen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der mit allen Leuten über alles reden mag.
Trotzdem aber haben wir dieses Gefühl, und Sie haben das ja gerade ganz gut geschildert, auch anhand von konkreten Beispielen, dass wir natürlich niemals durch die Gegend laufen würden, würde unsere Kontonummer dem Sitznachbarn in der S-Bahn erzählen. Warum machen wir so einen Unterschied zwischen unseren analogen Gardinen, die wir am liebsten zuziehen wollen, und der immer angeschalteten Webcam, wo uns dann auf einmal alles vollkommen egal ist?
Ich vermute, es liegt daran, dass wir uns nicht darüber klar sind, wie viele Leute wir ansprechen, wenn wir im Internet, wenn wir über Twitter beispielsweise irgendeine Nachricht absetzen. Da denkt man, ja gut, okay, ich habe jetzt 20 Follower, das kann ja nicht so wild sein und denen schicke ich jetzt mal eine Nachricht, das bleibt ja unter Freunden. Erster großer Irrtum, wenn ich twittere, dann kann das grundsätzlich erstmal jeder lesen. Und die zweite Fehlannahme, die man macht, ist, dass nur nette Leute mitlesen, die eigentlich mir nur Gutes wollen. Und das ist einfach auch nicht der Fall, sondern es gibt einfach auch Leute, die mit meinen Daten böse Sachen anfangen wollen. Das geht bis hin zu Einbrüchen, die aufgrund von im Internet verfügbaren Daten geplant wurden. Also es liegen mir entsprechende Fälle vor.
Ist es nicht aber auch ein Widerspruch in sich, die Kryptoparty überhaupt ins Leben rufen zu müssen, weil Menschen einfach eine Infrastruktur, ein Medium nutzen und jetzt lernen müssen, oh, wenn ich mich hier weiter bewegen möchte, dann muss ich mich davor schützen. Also die Verantwortung sozusagen dem Nutzer selbst zu übergeben und zu sagen, du musst jetzt anfangen, dich zu kümmern, weil wenn du das nicht tust, bist du selber schuld, wenn man deine Mails mitliest und deine Kontoverbindung knackt?
Auf jeden Fall, weil, also andersrum, ich bin sehr der Meinung, dass wir gerade von diesem Schuldeinreden weg müssen. Also ich möchte den Leuten Tipps geben, was sie tun können. Aber wenn sie es nicht tun, erhebe ich erstens nicht den mahnenden Zeigefinger und zweitens behaupte ich auch, dass die Kryptopartys nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Das heißt, im Moment ist es ja wieder der typische Fall, wir geben den Leuten irgendwelche technischen Hilfsmittel an die Hand und sagen denen, ja, kommt damit klar. Und in Wirklichkeit müssen sie auf mehreren Ebenen agieren. Also die Kryptopartys decken, wie ich meine, den technischen Hintergrund ganz gut ab, aber wir müssen unbedingt politisch aktiver werden. Ich glaube zum Beispiel, dass wir auf lange Sicht verlieren werden, wenn wir nur technisch agieren und versuchen, mit unseren Tools irgendwie der Situation Herr zu werden. Ich glaube, wir müssen viel stärker politisch aktiv werden. Wir müssen gucken, dass wir ganz platt Lobbys bilden, dass wir gucken, dass wir in Europa, auf europäischer Ebene, Leute angesprochen bekommen, dass wir Bundestagsabgeordnete angesprochen bekommen. Also wir kommen an den klassischen demokratischen politischen Lösungen nicht vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass man eine bestimmte Partei wählen muss. Das heißt einfach nur, dass man bestimmten Parteien furchtbar auf die Nerven gehen muss, damit die merken, Netzpolitik, Datenschutz sind Themen, um die wir uns kümmern müssen, weil wir sonst Wähler verlieren.
Kommen wir nochmal zu diesem Argument, das ich am Anfang verwendet habe, weil man es dieser Tage viel gehört hat, dass Leute sagen, es ist für mich kein Problem, wenn Geheimdienste mitlesen, denn ich habe sowieso nichts zu verbergen. Das ist ja eigentlich auch eine klassische Aussage, die man in die Post-Privacy-Zeit reinlegen könnte und dieses Bild kreieren könnte, wenn alle alles sehen und wenn alle alles preisgeben, weil alle nichts zu verbergen haben, dann braucht man am Ende ja auch eben eigentlich überhaupt gar keine Überwachung mehr, sondern dann könnte man auch diese ganzen Geheimdienstideen auflösen. Würde das ein Ziel sein können, was dann auch eben unsere Sorge vor dem Internet aufheben könnte?
Also ich glaube nicht, dass die Post-Privacy in der ursprünglich propagierten ganz reinen Form funktioniert. Die wird vielleicht klappen in einigermaßen abgegrenzten, ich sage jetzt mal Biotopen. Also weiß ich, es ist in Deutschland zum Beispiel kein Problem oder ein relativ geringes Problem, sich zur Homosexualität zu bekennen. Das ist inzwischen akzeptiert. Da macht man zwar immer noch blöde Witze drüber, aber im Prinzip ist das in Ordnung. So, wenn ich jetzt allerdings mit diesem Wissen, das jetzt weltweit bekannt ist, versuche, in ein, sagen wir mal, etwas radikaleres Land einzureisen, dann kann ich dabei Probleme bekommen. Also unser Außenminister wird die saudi-arabische Grenze wahrscheinlich auch nur aufgrund seines Ministerstatus überqueren können. Als Privatmensch hätte der ein Problem.
Nochmal zu der Frage, Geheimdienste auflösen. Ist das eine Vision, die dann irgendwann sogar ins Spiel kommen könnte?
Eine Vision ist es, wobei ich mir sicher bin, dass diese Vision ja eine Utopie bleiben wird. Was ich gerne hätte und was ich im Moment auch kritisiere, ist, dass unsere Geheimdienste, wie ich finde, weit ab der parlamentarischen Kontrolle agieren, dass wir nicht wirklich wissen, was die anstellen, wen die gerade wieder aushorchen, wessen Telefone die gerade anzapfen. Und da wäre meine Forderung, dass einfach genauer diese Geheimdienste unter parlamentarische, unter politische Kontrolle gebracht werden, dass transparenter wird, was machen die da eigentlich gerade, dass wir auch zum Beispiel gucken, dass Hausdurchsuchungsbefehle, dass die Anordnung zum Telefon mitschneiden, nicht mehr so leichtfertig unterschrieben werden und dann auch später nicht geguckt wird, ob diese ganzen Maßnahmen überhaupt was gebracht werden, sondern dass genauer hingeguckt wird, dass man den Richtern auch stärker das Gefühl vermittelt, guckt genau drauf, was ihr da macht. Und wenn euch so ein 100-Seiten-Stapel mit irgendwelchen Anträgen durchgereicht wird, werdet nicht nervös, sondern seht euch die genauer durch, unterschreibt nicht blind und vor allen Dingen fordert, nachdem diese Maßnahmen durchgeführt worden sind, Belege ein, was das Ganze gebracht hat. Habt ihr tatsächlich da jemanden zur Strecke gebracht? Welche Erkenntnisse hat das gebracht? Wurden die Daten danach wieder sauber vernichtet oder wurden die in diesen klassischen Ordner abgelegt? Man kann ja nie wissen, wofür das gut ist. Da muss einfach genauer hingeguckt werden. Also ich glaube, Geheimdienste, also sie werden nicht drum rumkommen, dass es Geheimdienste immer geben wird, aber wir sollten die zumindest stärker kontrollieren können.
Diese Idee eben aus dem zu lernen, was wir gerade geschildert haben, aus der Situation, dass es natürlich eine Utopie wäre, keine Geheimdienste zu haben und dass wir eben feststellen müssen, wo sie uns überall schon sehr, sehr nah begleiten. Daraus aber Schlüsse zu ziehen und zu sagen, wir müssen uns dagegen wehren, wir müssen offener werden, bewusster werden, bedeutet es nicht, dass wir am Ende dann versuchen, auch mit den verschiedenen technischen Möglichkeiten ein gesellschaftliches Problem auf einer technischen Ebene zu lösen?
Auf jeden Fall. Die Krypto-Party ist das Lösen oder der Versuch, ein gesellschaftliches Problem technisch zu lösen. Das kann nur zum Teil funktionieren. Es muss eingebettet werden in einen größeren politischen Rahmen. Die Politik alleine schafft es nicht, die Technik alleine schafft es nicht, aber beides zusammen ist, glaube ich, eine gute Kombination.
Vielen Dank, Joachim Selzer, Organisator von Krypto-Partys. Und ja, das ist wirklich eine gute Kombination, eine gute Sache. Nur, was ist denn eigentlich mit der Politik? Was sagt die denn eigentlich? Um Politiker-Statements zum weltweiten Überwachungsskandal, darum geht's gleich. We'll be right back.
just won't mean goodbye all over the world. Then we'll have time for things.
Over the World von Boogie Belgique. Dieser und 14 weitere Songs des belgischen Produzenten sind auf der Nightwalker Volume 1 LP zu finden. Erschienen ist die kürzlich bei dem Netlabel Dusted Wax Kingdom. Und das hat eine wirklich schöne Genrebezeichnung für diese Art von Musik gefunden: Swing Hop. Links dazu zu Künstler und Label finden Sie natürlich bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.
Und damit können Sie sich dann entspannen, wenn Sie gerade dabei sind, Ihr digitales Leben zu verschlüsseln. Wir erkundeten ja bereits die Gründe, warum das durchaus eine Option in einer Welt sein kann, in der auch Geheimdienste unverblümt einfach mal mitlesen, mitspeichern und eben kontrollieren, was die Menschen online so tun. Nur so, natürlich für den Fall der Fälle, dass da irgendjemand irgendwas Böses will.
Und das ist auch eigentlich immer die erste Politikerbegründung. Alles geschieht aus Gründen der Sicherheit und des Schutzes. Was man sonst noch so aus der Argumentekiste geholt hat, um den bislang größten Abhörskandal der Geschichte zu erklären und auch zu rechtfertigen, das hat Bettina Conradi für uns zusammengefasst.
PRISM war schon bekannt, als Friedensnobelpreisträger Obama das sonnige Berlin besuchte. Diplomatische Verwicklungen gab es aber keine, ganz im Gegenteil. Man gab sich sehr entspannt und machte sich obenrum frei.
The people of Berlin and Germany, thank you for this extraordinarily warm welcome.
Danke für diesen außergewöhnlich warmen Empfang. Es ist so warm und es fühlt sich so gut an, dass ich nun meine Jacke ausziehen werde. Und jeder, der das auch tun möchte, fühle sich frei, das zu tun.
We can be a little more informal among friends.
Unsere Zusammenarbeit begründet sich auf der Grundlage freundschaftlicher, über Jahrzehnte dauernder Beziehungen.
Ein Freund! Bleib immer Freund.
Beim direkten Zusammentreffen der beiden Staatschefs war also alles schick. Und im Hintergrund stellte Innenminister Friedrich klar, aus welchen niederen Motiven und Vermögen die USA für das Überwachungsprogramm PRISM kritisiert wurden.
Diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel.
Die Bürger im großen Stil abzuhören, Daten in Massen zu speichern, ist also möglicherweise in Ordnung? Ende Juni kommt heraus, dass sich die Terrorabwehr der NSA auch auf Institutionen der EU erstreckt. Das erschreckt den einen oder anderen Politiker dann doch. Zum Beispiel Martin Schulz, den Präsidenten des Europäischen Parlaments.
Wir stellen fest, die Vereinigten Staaten von Amerika behandeln ihre engsten Partner, als wären es Gegner.
Okay, so eine komplette Vollüberwachung ist also offensichtlich doch problematisch und nicht ausschließlich praktisch?
Ich habe Verständnis für die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn die im Geheimdienstbereich in der Vorfeldaufklärung terroristische Attacken abwenden wollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Institutionen wie zum Beispiel der EU-Botschaft in Washington terroristische Aktionen geplant werden.
Es scheint fast, als rechtfertige das Argument Terrorabwehr alles, solange die Politiker nicht selbst Ziel von Überwachung werden. Zum Thema äußerte sich auch unser Bundespräsident und Ex-Stasi-Unterlagenbeauftragter Joachim Gauck im Sommerinterview. Zwar habe er zur Sache Snowden und PRISM noch viel zu wenig Informationen, um Position beziehen zu können. In einem Punkt ist er sich jedoch sicher.
Wir wissen zum Beispiel, dass es nicht so ist wie bei der Stasi und dem KGB. Dass es dicke Aktenbände gibt, wo unsere Gesprächsinhalte alle aufgeschrieben und schön abgeheftet sind. Das ist es nicht.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Und dieses Neuland ist eben doch voller Aktenberge, wenn auch virtueller. Die Datenjournalismus-Plattform Open Data City hat die Speicherkapazität der NSA in Aktenschränke übersetzt. Würde man die Daten des US-Geheimdienstes ausdrucken, könnte man die Fläche Europas anderthalb Mal mit Aktenschränken pflastern. Die Stasi schaffte es gerade mal auf ein Milliardstel dieser Speicherkapazität. Aber die musste ja auch noch alles analog machen. Digitale Komplettüberwachung und vollautomatische Auswertung sind erst im 21. Jahrhundert möglich. Auch wenn Innenminister Friedrich das noch nicht so ganz wahrhaben will.
Wir haben ja nur Meldungen, die in der Presse rauf und runter diskutiert werden. Wir haben erste öffentliche Stellungnahmen vom Chef des NSA, die darauf hinweisen, dass diese Presseberichte, zumindest so wie sie geschrieben sind, nicht zutreffen.
Die Grünen-Vorsitzende Künast sieht das im Talk bei Anne Will ein bisschen anders. Aber klar, die ist ja auch von der Opposition.
Ich weiß auch, dass das kein gerichtsfester Beweis ist, was Snowden dargestellt hat bisher. Ja? Aber es ist schon so, wenn es Quark wäre, oder man sagen würde, er ist irgendwie verrückt, dann wäre es längst in der Welt gewesen, diese Geschichte.
Hätte man das alles nicht eher bemerken müssen? Hat aber keiner, oder?
Wenn ich heute höre, dass selbst dieser kleine österreichische Nachrichtendienst voll eingeweiht war in die Abhörpraktiken der Amerikaner und Briten, dann muss man wirklich die Frage stellen, wusste der BND es nicht besser? Oder wird er hier von der Politik zum Sündenbock gestempelt, weil eine informierte Bundesregierung natürlich seit Jahren hätte handeln müssen.
Sagt Geheimdienstexperte Schmidt-Ehnbohm im Gespräch mit Maybrit Illner. Und die Bundesregierung hat sich diesen Rat zu Herzen genommen und gehandelt. Und gehandelt meint natürlich knallhart nachfragen. Oder, wie es Ulrich Weinbrenner vom Bundesinnenministerium formuliert,
das Bundeskanzleramt und das Bundesjustizministerium haben den Bundesnachrichtendienst bzw. das Zollkriminalamt gefragt, habt ihr Erkenntnisse über das Programm PRISM? Auch dort sind jeweils negative Rückmeldungen gekommen.
Na dann ist ja alles klar. Mit einer einfachen Nachfrage kann man sich also zufrieden geben? Trotzdem scheint es jetzt doch auch Herrn Innenminister Friedrich ein bisschen mulmig zu werden. Er stellt schon mal Forderungen für den Fall, dass das Unglaubliche doch eintritt.
Wenn es sich tatsächlich herausstellen sollte, dass die Amerikaner, die Bundesregierung, Botschaften, also befreundeter Partnerländer, ausspioniert haben, dann müssen sie sich entschuldigen.
Ah ja, entschuldigen also.
Ich kann mir im Übrigen nicht vorstellen, dass das mit Wissen der amerikanischen Regierung passiert ist. Wie gesagt, wir haben dahingehend keine Beweise, keine Fakten, sondern nur Behauptungen in der Presse.
Und was man von der Presse halten kann, war ja schon klargestellt worden.
Diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel.
Vielleicht ist Herr Friedrich aber auch deshalb genervt, weil Deutschland von der in weltweiten Presseerzeugnissen behaupteten Überwachung durchaus profitiert hat. Nun ist er vielleicht in Sorge, die NSA als Datenlieferant zu verlieren. Denn, mal ganz unter uns, wen interessiert schon, woher die Informationen stammen, solange sich unsere Geheimdienste und Politiker die Finger nicht schmutzig machen?
Bettina Conradi über Politikeraussagen nach dem PRISM-Skandal. Und falls Sie sich die Debatten noch mal in voller Länge anschauen wollen, wir haben auf unserer Seite diverse Talkshows, Artikel, Interviews und Kommentare verlinkt. Wie immer auf breitband.deradio.de.
Shadows over me, slowly they would get under my skin. I ran afraid, just a little guy in your big mean world, hot summers and winter with him. Those snakes are small, these days and they're over by the walls, and night to night they go in the trash. Yeah, I've grown tall, this life is a velvet short, I know. Be a buddy and light the way. It used to come when your hair is turning gray. Well, never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way. Never mind, I guess I'll be on my way. Thank you.
job. Quit quitting and living like a fat slob. Quit wearing a clip-on tie.
Banana Peppers von Grumpus, das war dieser Titel. Hinter Grumpus steckt ein gewisser Graham Stevenson aus Boston. Mehr verrät der US-Amerikaner nicht über sich, stellt sich aber vor mit einer Debüt-EP, die sich zwischen Pop, Indie und Folk-Klängen bewegt. Die Gratis-Downloads seiner Musik, die gibt's auch auf der Musikplattform Bandcamp.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von meinem Kollegen Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Christian.
Am Montag ist in dieser Woche ja ein neues Gesetz zur sogenannten Bestandsdatenauskunft in Kraft getreten. Deswegen gibt es natürlich auch viel Proteste. Was steckt dahinter?
Also Bestandsdaten, das sind die Daten, die von uns bei Mobilfunk- und Internetanbietern gespeichert sind. Neben Name, Geburtsdatum und Adresse auch PINs fürs Handy, Passwörter für Mail-Accounts und IP-Adressen. Das neue Gesetz erlaubt Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten den Zugriff auf diese Daten und zwar über elektronische Schnittstellen, die die Anbieter extra einrichten müssen. Das heißt, Ermittler könnten sich mit den Passwörtern dann mal eben flott in fremde Mail-Accounts einloggen und auch alle anderen Dienste durchschnüffeln, die man so nutzt. Datenschützer warnen deswegen vor einer ausufernden Überwachung. Das befürchten auch Patrick Breyer und Katharina Nokun von der Piratenpartei. Deshalb haben sie Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz eingelegt. Für Nokun ist das neue Gesetz schon deshalb verfassungswidrig, weil es die Freiheit der Menschen einschränke.
Denn wer unter Verdacht steht, wer überwacht wird, der ist nicht frei. Und in diesem Gesetz ist eben vorgesehen, dass ohne begründeten Verdacht auf Daten zugegriffen werden kann, dass Internetnutzer schon bei Ordnungswidrigkeiten oder dem Verdacht auf eine Ordnungswidrigkeit von der Polizei identifiziert werden dürfen und dass Passwörter herausgegeben werden, was aus unserer Sicht nicht verhältnismäßig ist.
Früher durfte das nämlich nur bei schweren Straftaten passieren. Heute würde theoretisch schon reichen, dass man seinen Hund nicht angeleint hat. Der Beschwerde gegen das Gesetz kann man sich übrigens anschließen. Das geht über das Netz, ohne dass Kosten entstehen. Den Link mit den Infos gibt es auf breitband.deradio.de, genau wie das komplette Interview mit Piratengeschäftsführerin Katharina Nokun.
Ein weiteres großes Thema auch im Netz in dieser Woche war natürlich der Putsch in Ägypten. Den konnte man auch in Echtzeit mitverfolgen.
Und das hatte schon eine neue Qualität im Vergleich zum Mubarak-Sturz vor 2 Jahren, wo ja auch die sozialen Netzwerke eine wichtige Rolle gespielt haben. Doch dieses Mal hatte man das Gefühl, in jeder Sekunde teilzuhaben, auch wenn man gar kein Arabisch spricht. Unter dem Hashtag Egypt bekam man dauernd neue Fotos und Links zu Livestreams mit den neuesten Entwicklungen, Straßensperren der Armee, die Festnahme Morsis, jubelnde Menschen auf dem Tahrirplatz. Es ist jetzt wohl endgültig so Normalität, dass man historische Ereignisse in Echtzeit erleben kann. Der Journalist und Blogger Thomas Wiegold nennt einen Grund dafür.
Es sind inzwischen mehr Journalistenkollegen auf Twitter präsent, nutzen das viel selbstverständlicher, betrachten das sozusagen als Ergänzung des normalen Angebots. Insofern hat sich da einfach die Vielzahl erhöht und damit auch die Zahl der zur Verfügung stehenden Informationsquellen.
Wiegold hat übrigens selber an einem Hangout mit einem ägyptischen Blogger aus Kairo teilgenommen. Den Link gibt es auch auf unserer Seite. Eins muss man natürlich immer wieder sagen zu den Vor-Ort-Berichten, genau wie in den klassischen Medien sind das alles subjektive Momentaufnahmen und man sollte immer schauen, wer sich da eigentlich äußert. Was für eine Wirkung solche Berichte haben, weiß aber augenscheinlich auch das ägyptische Militär. Soldaten haben rigoros den Livestream von Al Jazeera aus Kairo unterbrochen und den Moderator und seine Gäste gleich mal verhaftet. Auch davon gibt es Aufnahmen im Netz. Bei anderen Sendern wurde übrigens auch der Stecker gezogen.
Ja, und jetzt zum Schluss noch eine Meldung, in der du ein Versprechen einlösen musst, Tim. Du hast nämlich versprochen zu erklären, was eine Pizza und eine Feuerwaffe in der Knesset miteinander zu tun haben. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, beide stammen aus dem 3D-Drucker. Zum einen ist es Journalisten in dieser Woche gelungen, eine Pistole in das schwer bewachte israelische Parlament zu schmuggeln. Die Waffe ist voll funktionstüchtig und die erste, die sich aus Plastikteilen von einem 3D-Drucker zusammensetzen lässt. Genau wie die Pizza, die NASA in Raumschiffen wie ihre Astronauten drucken will. Daran wird gerade aber noch geforscht. Allerdings wird die Pizza dann wohl auch nicht aus Plastik sein, sondern aus Nahrungspulver.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich könnte ja Kuchen und Eis fände ich jetzt ganz schön. Das müsste eigentlich auch schon funktionieren.
Oder so ein Schweinebraten.
Vielen Dank, Tim Wiese. Links gibt's natürlich im Netz auf breitband.deradio.de.
Was?
Was wollt ihr alle von Angelika Express aus Köln? Gehört in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Angelika Express hat sich ja immer wieder als Vorreiter für schlaue Ideen zur digitalen Selbstvermarktung inszeniert. Das Konzept einer Bandaktie zum Beispiel oder die Zahl, was du willst, Idee für Musikdownloads. Letzteres appelliert natürlich an die Vernunft und an das Gewissen der Fans und auch die Freundlichkeit der Band gegenüber. Und das scheint alles jetzt so ein bisschen getrübt zu sein.
Tja, denn der Angelika Express geriet in letzter Zeit etwas ins Stocken, könnte man sagen, da immer mehr Fans das Nichts vorzogen. Das hat die Band nun dazu veranlasst, wieder ein klassisches Bezahlmodell einzuführen. In ihrem Blog schreibt die Band dazu, Zitat, da unser Express keine Hobby-Lokomotive ist, möchten wir den Zapfstrahl des Freigetränkefasses nun etwas drosseln. Zitat Ende. Fans reagierten prompt mit Treuebekundungen und Nachzahlversprechungen. Tja, und das zeigt mal wieder, Geld verdienen im Netz ist und bleibt eine Herausforderung.
Breitband Besprechung.
Und da bleiben wir doch gleich beim Geldverdienen im Netz. Online-Werbung nervt uns meistens zumindest. Pop-up-Banner, riesige Werbeflächen, die Inhalte überdecken und sie in den Hintergrund schieben zum Beispiel. Kein Wunder deshalb auch, dass Adblocker so erfolgreich sind. Die kostenlosen Browser-Erweiterungen, die blenden nämlich die Werbung einfach aus. Zum Leidwesen natürlich von denen, die nämlich Geld mit Werbung im Netz verdienen wollen, also Verlagen und Bloggern, denn die sind natürlich auf eben diese Werbeeinnahmen eigentlich angewiesen.
Tja, nun stehen die Adblocker wieder in der Diskussion, beziehungsweise ein Adblocker, Adblock Plus um genau zu sein, von Mafieux Strukturen und von einer Werbemafia ist im Netz die Rede. Unsere Kollegin Vera Linz hat sich die Debatte genauer angeschaut.
Eigentlich ist die Idee, die sich hinter Adblock Plus verbirgt, gar nicht so schlecht. Till Feider, dem Geschäftsführer der AO GmbH, geht es nämlich nicht darum, Werbung generell zu unterdrücken. Er will einfach nur die Gute von der Schlechten trennen.
Jeder Nutzer kann immer selbst entscheiden, aber wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass nicht jede Werbung blockiert wird, da sich viele Websites über Werbung finanzieren müssen. Wir geben dem Nutzer daher die Kontrolle darüber, welche Werbung er bereit ist zu akzeptieren und welche nicht. Und so wollen wir einen Kompromiss schaffen, in dem die schlechte Werbung geblockt wird, die gute aber durchkommt und sich so kostenlose Inhalte weiterhin über Werbung finanzieren können.
Genau das ist der Stein des Anstoßes, den der Blogger Sascha Pallenberg jetzt ins Rollen gebracht hat. Adblock Plus setzt all die Unternehmen auf eine sogenannte Whitelist, deren Werbung so gestaltet sein soll, dass sie auf einer Website nicht stört, sich also nicht über Inhalte legt oder durch Geräusche Aufmerksamkeit zieht. Aktiviert der Adblock Plus User diese Liste, wird all die gute Werbung durchgeleitet. Doch daran ist etwas faul, meint Sascha Pallenberg.
Adblock Plus hat eine sogenannte Whitelist und auf die haben sich Investoren mit ihren Unternehmungen eingekauft. Das heißt, deren Werbung wird durchgeleitet und dann muss man sich fragen, Moment mal, das ist doch eigentlich ein Adblocker. Warum kommt denn da jetzt auf einmal Werbung durch und wieso macht ein Adblocker mit Werbung Geld?
Gerade erst gestern wurde bekannt, dass auch Google dafür bezahlt, auf der Whitelist zu stehen. Till Feider kann daran nichts Anrüchiges erkennen. Sein Argument, wer auf die Liste kommt, entscheidet die Community.
Wir haben transparente Kriterien, welche Werbung sich für die Whitelist qualifiziert und jede Website kann sich über ein Formular auf unserer Website um die Aufnahme bewerben. Anschließend wird das von uns technisch geprüft und dann im Forum angekündigt, sodass die Community überprüfen kann, ob die Kriterien auch wirklich eingehalten wurden. Wenn niemand einen Grund sieht, warum bestimmte Werbung nicht freigeschaltet werden sollte, dann wird die Werbung auf die Whitelist gesetzt.
Für Sascha Pallenberg ist dieses Prozedere nur ein großer Lacher.
Das Forum, auf das der Till Feider immer wieder so gerne verweist, das angeblich hochaktive, in dem die Diskussion zu den Whitelist-Einträgen stattfindet, hat gerade einmal so etwas mehr als 200 Einträge. Wobei davon auch noch 90-95% von den Adblock-Plus-Mitarbeitern selbst stammen. Das heißt zum Beispiel, der Till Feider als Geschäftsführer eröffnet einen neuen Diskussionsbeitrag. Ein Moderator antwortet darauf und dann ist im Grunde genommen die ganze Geschichte schon durchgebunken. Das ist nicht transparent und es findet dort auch keine Diskussion statt. Das ist schlicht und ergreifend ein Fake.
Till Feider?
Natürlich wünschen wir uns auch noch mehr Teilnahme an den Diskussionen. Es geht hier aber auch nicht um eine Mehrheitsentscheidung. Es geht darum, dass jeder Eintrag auf die Whitelist transparent angekündigt wird und durch die Community überprüft wird, ob die Regeln eingehalten wurden und so wird sichergestellt, dass es keine Sonderbehandlungen gibt.
Eine Behauptung, die Sascha Pallenberg mit Skepsis sieht. Denn offengelegt wird nicht, wer eigentlich dem profitabel laufenden Unternehmen Geld zukommen lässt. Bekannt ist, dass es einige strategische Partner gibt, die, wie offenbar auch Google, das AdBlock-Plus-Unternehmen finanziell unterstützen. Sascha Pallenberg.
Der Till Faida spricht immer sehr gerne von umfassender Transparenz und dass sie alles immer sehr öffentlich kommuniziert haben. Aber das ist so nicht richtig. Diese Investoren, die dahinter stehen, werden einfach nicht genannt. Es wird sogar von AdBlock Plus, also die sind sogar noch so direkt und setzen sich hin mit einer gewissen Art und Weise ja auch der Selbstgefälligkeit und sagen, aufgrund der Nähe unserer Investoren zur Werbewirtschaft möchten diese nicht so gerne genannt werden.
Was Till Faida so erklärt.
Wir haben einige strategische Partner, die uns finanziell unterstützen. Das sind große Firmen, die Interesse daran haben, einen Mittelweg zwischen den Nutzern von Werbeblockern und den Websites, die sich über Werbung finanzieren müssen, zu etablieren. Wir können zu einzelnen Verträgen natürlich nichts sagen, aber es ist so, dass diese Firmen genau wie wir daran arbeiten, Werbung im Internet besser zu machen.
Sascha Pallenberg vermutet, dass sich diese strategischen Partner auch auf die Whitelist einkaufen könnten, um so eine Bevorzugung der eigenen Werbung zu erreichen. Anlass für dieses Misstrauen hat er durchaus, denn schon einmal hat Till Faida geschummelt. Auf Testseiten, die suggerierten, sie würden neutral Software bewerten und dabei AdBlock Plus empfahlen. In Wirklichkeit gehörten diese Testseiten Till Faida selbst, wie dieser inzwischen einräumt.
Wir sind stolz auf AdBlock Plus und tragen das natürlich nach außen. Dabei haben wir in der Vergangenheit in Einzelfällen Fehler gemacht, indem Mitarbeiter als solche nicht immer gekennzeichnet wurden. Das ist der einzige Vorwurf, den wir akzeptieren. Vom Umfang her sind diese Fälle aber zu vernachlässigen. Daraus so eine große Verwerfung zu konstruieren, ist einfach nicht verhältnismäßig. Außerdem ist es wichtig zu sagen, dass niemals Einträge auf die Whitelist manipuliert wurden.
Sascha Pallenberg will in der kommenden Woche noch nachlegen mit weiteren Recherchen. Angesichts der Marktmacht, die AdBlock Plus mit seinen 50 Millionen Nutzern inzwischen aufgebaut hat, sieht der Blogger, der selbst von Werbung lebt, eine große Gefahr aufziehen. Dass AdBlock Plus zum Gatekeeper wird, mit dem Potenzial, anderen die Bedingungen diktieren zu können.
Die Frage ist aber, ob sich eine Firma mit diesem Geschäftsmodell und mit dieser Intransparenz anmaßen darf, uns sagen zu dürfen, welche Werbung denn akzeptabel ist und welche nicht. Und da habe ich ein ganz großes Problem mit. Im Grunde genommen findet hier eine Zensur des Netzes statt.
Till Faida hingegen verweist darauf, dass ja jeder die Whitelist ausschalten könne und somit die Macht bei den Usern liege. Diese allerdings müssen in Zukunft genau hinschauen und sich fragen, ob sie sich einer Firma anvertrauen wollen, die die Werbung blockt und gleichzeitig damit Geld verdient und sich trotz aller Transparenzbeteuerungen nur wenig in die Karten schauen lässt.
Vera Linz über den Streit um den Werbeblocker AdBlock Plus. Das ist fast wie so ein Zungenbrecher. Hat tausende Reaktionen per Twitter und Facebook hervorgerufen. Links zu den angesprochenen Artikeln, zu den Debatten und Protagonisten haben wir auch im Internet für Sie zusammengetragen. Nach der Sendung können Sie das alles gerne durchklicken und sich nochmal umfassend informieren auf breitband.de/radio.de. Sagen wir unsere Seite heute ein bisschen oft?
Ja, kann schon sein. Ja, ne? Aber wenn Sie schon mal dort sind, dann schauen Sie doch auch gleich noch unsere Netzmusikauswahl an. Eines der 6 Stücke dieser Sendung kommt von dem kanadischen Elektroniker-Duo Pick a Piper, so heißen sie. Wir hören die aktuelle Download-Single All Her Colors. We'll be right back. Pick a Piper aus Kanada mit All Her Colors. Und bunt bzw. farbenfroh ist dabei nicht nur der Titel, sondern auch die Musik des kanadischen Trios. Strukturen elektronischer Tanzmusik, mehrschichtige Afrobeat-Rhythmen, atmosphärische Klänge und eingängige Melodien. So beschreibt das Netlabel Bad Panda Records den Charakter von Pick a Piper. Und das eben gehörte Stück erschien samt Remix als gratis Download-Single unter CC-Lizenz, also mit der Erlaubnis zum Tauschen, Kopieren und Weitergeben.
Breitband, Netzkultur.
Und jetzt haben wir ein kleines Rätsel für Sie. Das hat der Christian Grasse sich ausgedacht. Ich darf es vortragen. Also, was haben Sie fast täglich in der Hand, bewegen es seit Jahren hin und her und lassen es trotzdem immer am gleichen Ort? Du hättest aber auch einen Reim draus machen können, ehrlich gesagt.
Beim nächsten Mal.
Mal sehen, kommen Sie drauf? Es ist natürlich die Computermaus. Zugegeben, in Zeiten von Touchpads und Touchscreens kommt die gute alte Maus so ein bisschen aus der Mode. Aber fest steht, die Welt wäre eine andere ohne dieses einfach geniale und genial einfache Interface, die Computermaus.
Trotzdem gibt es dazu auch eine traurige Nachricht in dieser Woche, denn der Erfinder dieses innovativen Bediengerätes, das den Umgang mit dem Computer revolutioniert hat, ist in dieser Woche gestorben. Wir wollen ihm ein kleines Denkmal setzen. Lars Überland erinnert an den Erfinder und Heimcomputerpionier Douglas Engelbart.
Jetzt kommt der Beitrag mit der Maus. Nein, nein, das ist kein platter Radiogag. Die erste Computermaus war tatsächlich aus Sperrholz gesägt und zusammengeleimt. Ein globiger Kasten mit einem kleinen roten Knopf drauf zum Klicken. Diese Maus war auch für ihren Erfinder Douglas C. Engelbart bereits der physische Kontakt, also die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, und sie war somit zentral für das Hauptanliegen des Elektroingenieurs, der mal ein einziges Buch über Computer gelesen hatte. Aber irgendwoher war ihm diese Idee gekommen, dass man Elektronengehirne vernetzen müsste, um dadurch das Wissen und die Verständigung zu erweitern. Und vor allem müsste man Computer leichter bedienbar machen, mit direktem Zugriff auf die Abläufe, menschengerechter sozusagen. Und das sollte fortan sein Lebensziel werden, soweit so normal. Das einzig Merkwürdige daran war, dass Engelbart diese Idee bereits 1950 hatte, als alle übrige Technikerwelt in diesen neuen Dingern, diesen Computern nur große Rechenmaschinen sahen, die dem Menschen das Kalkulieren komplizierter Rechnungen abnahmen, für Atomtechnik zum Beispiel. Damals waren Computerapparate, die mehrere Räume füllten und von Männern in weißen Kitteln mit Lochkarten gefüttert wurden. Und nach Stunden wurden dann Ergebnisse auf langem Endlospapier ausgedruckt. Dass Computer quasi vom Schreibtisch aus bedienbar waren, als Workstation, auf der alle Teile eines Projektes abgebildet und bearbeitet wurden und dann auch noch vernetzt von mehreren Menschen gleichzeitig, das war Science Fiction. So wurde Doug Engelbarts Idee auch behandelt. Und es dauerte 2 Jahrzehnte bis in die späten 60er, bis er die Unterstützung zusammen hatte, als während des Vietnamkriegs die Air Force und die NASA mit dem Stanford Research Institute, an dem Engelbart forschte, zusammenarbeiteten. Das war eine merkwürdige Zeit. Alles war im Umbruch, Visionen kamen wieder in Mode und auch Männer in Anzügen und weißen Hemden nahmen LSD, um andere Einblicke in ihre Probleme zu kriegen. Engelbart allerdings erfand auf einem LSD-Trip nur ein Spielzeug mit einem Ball, der sich bewegte, wenn er von einem Wasserstrahl getroffen wurde. Sehr schön, aber nicht sehr hilfreich. Aber dann hielten er und seine 17 Kollegen im Dezember 68 eine Präsentation ab, die später als die Mutter aller Demos in die Technikgeschichte eingehen sollte. Er dachte nämlich, die Leute müssen das erleben, sonst können sie es nicht verstehen. Also führten sie in knapp 1,5 Stunden vor, wie Computerarbeit in Zukunft funktionieren würde. Und natürlich zeigten sie ganz beiläufig, was dafür alles notwendig sein würde. Ach was, sie benutzten es sogar. Und es war schon alles da. Bildschirmfenster, Menüs, so eine Art Icons, die Control- und Befehlstasten und natürlich, um bestimmte Punkte auf dem Bildschirm anzuzeigen, der XY-Positionsanzeiger für ein Bildschirmsystem. So hieß das laut Patentantrag. Aber sie nannten es dann einfach Maus.
Well, you can see the devices that I'm using. We have a pointing device called a mouse, a standard keyboard, and a special key set we have here.
Und dann hatten sie auch eine Möglichkeit entwickelt, von einem Inhalt zum nächsten zu springen mit einer unsichtbaren Brücke. Man musste nur ein Wort anklicken und schon sprang was Neues auf. Reine Magie. Hyperlinks waren das. Und sogar eine Videokonferenz hatten sie eingebunden. Alles auf einen Schlag. Online System nannte Engelbart das. NLS. Und die gut 1000 anwesenden Computerwissenschaftler verstanden und waren wie vom Donner gerührt. Nur die Chefs bei Xerox und die Militärstrategen im Pentagon sahen keinen Sinn darin, den Computer auf jedermanns Schreibtisch zu holen oder mit anderen zusammenzuschließen. Sie verstanden nicht, dass die Jungs aus Stanford kein neues Werkzeug erfunden hatten, sondern eine völlig neue Art, mit Wissen zu arbeiten. Immerhin wurde Engelbarts System dann doch ins ARPANET integriert, das kalte Kriegscomputernetz des Militärs, aus dem schließlich das Internet hervorging. Und sein Institut in Stanford war einer der beiden ARPANET-Knotenpunkte. Aber zuletzt nagte dann doch ziemlich an ihm, dass andere später zu Milliardären wurden, weil sie seine Ideen zu Geld machten. Bill Gates, Steve Jobs. Allein die Maus, die er für $40.000 an Apple verscherbelt hatte und mit der Apple dann ab 1983 das neue Computerzeitalter einleitete. Doug Engelbart hatte eben die Point-and-Click-Revolution einfach 15 Jahre zu früh ausgerufen.
Schön.
Da klickt's. Die Maus, die klickt, beziehungsweise die Tastatur, ne?
Ich finde das schön, diese kleinen Geräusche von der kleinen Maus. Love Überland erinnerte an den US-amerikanischen Computertechniker und Erfinder Douglas Engelbart, der nicht nur die Computermaus erfand, sondern als einer der entscheidendsten Pioniere und Vordenker für die Entwicklung des Personal Computers gilt. Der starb am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Und während wir diesem Beitrag gelauscht haben, haben wir auch so ein bisschen geklickt, und zwar auf Twitter haben wir herumgeklickt, denn unser heutiges großes Thema der ersten halben Stunde, nämlich die Überwachung, der Überwachungsskandal und die dazugehörigen Verschlüsselungsfragen, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sich einige kleinere oder größere Diskussionen auch auf Twitter zu diesem Thema entsponnen haben. Es geht viel im Moment auch um die Begrifflichkeit der Krypto-Party, inwieweit die zum Beispiel die gesellschaftliche Relevanz widerspiegelt. Oder Wonderworld hat geschrieben, wenn wir auf die Politik warten, ist Verschlüsselung verboten, bevor sie massentauglich wird.
Ja, bei Facebook wurde auch kommentiert auf unserer Seite, dort Steffen Voss schreibt zum Beispiel, Verschlüsselung und Anonymität ist kein Ersatz für einen funktionierenden Rechtsstaat und eine offene Gesellschaft. Und wer mehr davon lesen will, kaffeeringe.de heißt sein Blog. Und auch bei Twitter eine Nachricht von Maxen, fand ich auch sehr interessant. Ich bin im Netz, weil es öffentlicher Raum ist. Eigentum stört dabei, Privatsphäre nicht.
Gibt es also wirklich überschriftsartige Statements tatsächlich zu diesem Thema? Die Diskussion geht wahrscheinlich weiter, nehme ich doch mal an. Wie gesagt, siehe Twitter, siehe Facebook, nicht siehe Deutschlandradio Kultur, beziehungsweise geht es hier ganz anders weiter. Wir machen gleich Nachrichten und danach kommt die Deutschlandrundfahrt, heute live aus Meiningen. Breitband ist hiermit für heute zumindest beendet. Sie hören uns in einer Woche wieder. Mein Name ist Christine Watti.
Und ich bin Christian Grasse. Und zum Abschied habe ich noch ein brandneues Musikstück für Sie, eine Radiopremiere. I'm a Remix von Zoe Lila. Die Berliner Künstlerin steuert diesen Song einer Compilation bei, und zwar dem C3S Ignition Mix. Die Musiksammlung steht ab Montag im Free Music Archive und soll die Startphase der alternativen Verwertungsgesellschaft C3S einleiten, der Cultural Commons Collecting Society. Links und weitere Infos zu Projekt Musik und allen Themen von heute auf breitband.deradio.de. Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss. You.
all right.